DPU Podcast. Dentistry und Medicine innovativ denken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DPU Podcasts. Mein Name ist Nick Pichler und als Host dieses Podcasts begrüße ich renommierteste Expertinnen und Experten zum Thema Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und in dieser Podcast-Folge gehen wir auf Reisen. Auf Reisen zu indigenen Völkern, zu indigenen Gemeinschaften. Und zwar mit dem Zahnarzt, Tropenmediziner, Ethnologen, Dokumentarfilmemacher, Professor Dr. Dr. Roland Gabel, Leiter der Abteilung Ethno-Zahnheilkunde an der Danube Private University. Lieber Herr Professor Gabe, herzlich willkommen im Studio.
Ja, danke schön für die Einladung.
In unserem Vorgespräch war ich ja schon sehr beeindruckt von dem, was Sie alles mir berichtet haben. Das war eine Welt, eine ganz neue Welt, die sich mir eröffnet hat, abseits von dem, was ich kannte. Gut, ich habe ein sehr großes Interesse für fremde Kulturen, für indigene Völker und Gemeinschaften. Ich finde das unfassbar spannend. Und was das aber auch für eine Wirkung auf die Zahnmedizin hat, auch auf unsere Zahnmedizin, auf die ZahnmedizinerInnen, die Angehenden an der Danube Private University. Sie sind ja an der Danube Private University der Leiter des Ethno-Zahnmedizin-Institutes, wenn man das so sagen darf, denke ich, und unterrichten da ja die Studierenden auch in dieser Thematik. Sie haben mehr als 60 Expeditionen gemacht, und zwar in das Amazonasgebiet, nach Papua-Neuguinea, nach Afrika, Südostasien, Ozeanien seit den 90er Jahren, sind gebürtig, damals noch in der DDR. Ich glaube, Sie haben auch dort studiert.
Ja, ich habe da studiert, bis 81.
Also Sie haben da auch einiges erlebt in diesem Wandel, aber dann ging es für Sie auch ab in die Welt. Und in dieser Folge ist es mir ganz wichtig, auch einmal eine Bewusstheit zu schaffen, dass das, was wir in unserer Gesellschaft als ein Schönheitsideal definieren bei Zähnen, nicht unbedingt das ist, was andere so sehen. Also es geht heute abseits von Smile Design, von diesem perfekten, strahlenden Lächeln, was diese perfekten Zähne, diese gleichmäßigen Zähne, diese weißen Zähne, also das für unser Schönheitsideal halt darstellt, dass es zahlreiche Völker gibt, für die das nicht so ist, dass es genau anders ist. Und da möchte ich gleich direkt einsteigen, lieber Professor. Was war für Sie der Beweggrund, sich mit diesem Thema so intensiv zu befassen?
Also ich befasse mich ja mit der Völkerkunde bereits seit Mitte der 80er Jahre, seitdem ich im Westen angekommen war. Ja, das war schon eine Praxis damals, aber dann konnte ich mir meinen Wunsch endlich erfüllen, zu indigenen Völkern zu fahren. Zunächst als Tourist, später dann als Zahnarzt, habe dann bei verschiedenen indigenen Völkern gearbeitet. Und dabei habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass es, ich konnte ja vieles auch beobachten, dass es gerade im Bereich der Zähne und Kopf-Hals-Bereich so diverse Deformierungen gibt oder gab, die einem gewissen Schönheitsideal entsprach. Und zwar ein Schönheitsideal des jeweiligen Volkes. Zum Beispiel in Afrika, Zentralafrika, Kamerun, war ich bei Pygmäen, habe dort gearbeitet und habe festgestellt, dass viele Angehörige dieser Ethnie angespitzte Frontzähne haben, sowohl Unterkiefer als auch Oberkiefer. Ja, das habe ich natürlich schon gewundert, habe das auch ein bisschen registriert und habe das dokumentiert. Ja, im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr andere Völker dazu, wo auch Zähne angespitzt waren. Also auch da entsprach es einem schönes Ideal beziehungsweise einem Initiationsritual. Das heißt also, man konnte, wenn man dort Mitglied in dieser Ethnie war, nur Ansehen genießen, wenn man sich die Zähne anspitzen ließ. Ja, und so gab es auch Völker, bei denen Zähne rituell entfernt wurden, Frontzähne zum Beispiel. Und da habe ich mich natürlich dann immer sehr groß gewundert, habe auch mal Abdrücke nehmen können. Wir haben das wissenschaftlich ausgewertet. Da kam schon eine Menge zusammen, ja.
Wie werden Zähne angespitzt? Wie kann man sich das vorstellen? Weil das sind ja also das sind ja Völker, die ja auf ganz einfache Hilfsmittel zurückgreifen bei diesen Maßnahmen, oder? Wie
passiert ja, das? Damals habe ich das beobachten und noch filmen können, also dass die beispielsweise bei den Bench, ein Volk in Äthiopien, dass der Dorfzauberer dort eine Feile und ein Messer nimmt und das Messer schräg an die Frontzähne ansetzt, Oberkieferfrontzähne, dagegen schlägt und er schlägt sozusagen die Zahnkanten ab, anschließend mit einer Feile werden die Kanten abgerundet und dann sind die Zähne, die Frontzähne spitz. Gut, was mich wunderte, war, dass was ich zum ersten Mal da gesehen habe, derjenige, ich sag mal Patient in Anführungsstrichen, überhaupt keine Schmerzen dabei empfand. Also es muss wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Schmerzgrenze bei den Leuten viel höher lag als bei uns Europäern. Und zwar wollte derjenige heiraten und wollte seinem Stammesideal entsprechen und dann spitze Zähne haben. Ja, und das wurde ihm dann auch gewährt.
Hat das auch irgendeine Auswirkung, also eine gesundheitliche Auswirkung, so spitze Zähne? Wie?
Normalerweise müsste man wirklich starke Schmerzen bekommen, weil wenn die äußere Schicht der Zahnkrone weg ist, dann liegt das Dentin frei. Und wenn man dann kalte Luft daran bekommt, dann tut das ja weh. Aber derjenige hatte gar keine Empfindung. Das hat mich schon sehr gewundert. Mit der Zeit kalzifiziert das auch und dann tut das auch nicht mehr weh. Was mich wunderte war, Jahre später habe ich den hier noch wieder getroffen, der hat überhaupt keine Karies gehabt an den Zähnen. Also auch eine unheimlich gute Mundhygiene, muss man sagen. Und wahrscheinlich hat er auch kaum Zucker in seinem Leben oder in dieser Zeit gegessen. Also das war schon kurios. Und das alles, wie gesagt, das Abschlagen der Kanten ohne Anästhesie. Naja, und dann habe ich das noch bei weiteren Völkern beobachten können, in Äthiopien, bei den sogenannten nilotischen Völkern, also die zum Sprachgebrauch der Niloten gehören. Fast alle, also Stammesmitglieder oder Mitglieder von bestimmten Völkern in diesem Omo-Gebiet hatten eine Zahnlücke im Unterkiefer. Also die haben sich die Zähne bereits rausbrechen lassen. Und wenn Sie da als Zahnarzt hinschauen, dann wundern Sie sich, warum fehlen da die Zähne. Ja, das als Tourist würde man sagen, ja gut, der hat wahrscheinlich die Zähne von alleine verloren, schlechtes Essen und so. Aber das ist nicht so. Das ist also eine Art Stammeszeichen. Es ist auch oftmals ein Zeichen von, wenn man einen gewissen Rang erlangt hat innerhalb der Gemeinschaft. Ne, also das ist auch manchmal auch ein Kennzeichen dafür, dass man eine Frau oder ein Mann ist oder dass man, wie gesagt, sich auch abgrenzen möchte zu einem anderen Volk, wo die Zähne nicht entfernt werden, die Frontzähne im Unterkieferbereich.
Was sind sonst noch so ganz spezielle Zahnverformungen oder wie man das jetzt so bezeichnen mag, weiß ich jetzt nicht, aber was sind so ganz spezielle Dinge, die Sie eigentlich gesehen haben, die Sie schon wirklich sehr erstaunt haben?
Also da gibt es verschiedene Arten. Das eine ist die Lückenaussplitterung, das ist mehr so Kongo. Es gibt einige Völker, bei denen das noch gemacht wird. Dann gibt es den sogenannten Dellenschliff, also dass die Oberfläche der Zähne eingeschliffen wird und dann wird das freiliegende Dentin angefärbt. Dann gibt es die Färbung der Zähne, dann gibt es das Auseinanderdrängen von Frontzähnen, indem man einen kleinen Holzstab zwischen die Frontzähne schiebt und ein sogenanntes Diastema vergrößert, weil das entspricht einem gewissen Schönheitsideal bei manchen afrikanischen Völkern. Ich will aber nicht sagen, dass jetzt alle Völker dieses noch machen. Es war bis vor ein paar Jahren bei einigen Völkern noch üblich. Ja? Aber das mit der Zahnlücke im Oberkieferbereich, also durch das sogenannte Diastema, das gilt bei vielen, wie gesagt, dort als schönes Ideal. In Deutschland oder in Österreich würde man meinen, derjenige oder diejenige müsste zum Kieferorthopäde, weil es irgendwie nicht gesund sei. Aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich kann man mit so einer Lücke leben und die Menschen finden das schön. Früher gab es sogar Völker, bei denen nur den Frauen die Zähne angespitzt wurden. Das führte natürlich dazu, die Jambala zum Beispiel, dass sie dann anders gesprochen haben, also lispelten. Und das fand man dann schön. Das ist kurios. Also es gab sogenannte Männersprachen und auch Frauensprachen. Ne? Und dieses Lispeln, das fanden die Leute als gut und das ist selbst kurios. Und wir haben natürlich jetzt nicht das Recht, wir können aufklären, aber das sagen uns da einfach da einzumischen, das steht uns nicht zu. Das ist deren kulturelle Eigenart.
Und da ist es auch ganz wichtig, das auch die Beweggründe zu verstehen und nicht einfach da zu sagen, das passt jetzt so nicht.
Nee, ich bin ja kein Kolonist oder so. Aber was eben, was ich sogar für schlecht und für grausam halte, also ist eine neue Tradition, die sich in Afrika, gerade in Ostafrika, breit gemacht hat, und zwar das sogenannte Ebino. Mhm. Das ist eine Methode, bei der ein Zauberer oder ein Medizinmann oder eines Dorfes Kleinstkindern die Milchecksehne rauszieht mit einer breitgekloppten Fahrradspeiche beispielsweise oder mit einem Messer oder mit den Fingernägeln nur, weil er der Meinung ist, dass damit eine Krankheit geheilt werden kann. Wenn das Kind beispielsweise Fieber hat, dann ist es häufig, ist Malaria oder Dengue. Oder wenn es Durchfall hat, dann könnte es sein, dass es Helminthen, also dass es Wurmerkrankung hat. Und dann gehen so einfache Leute mit dem Kleinstkind oder Baby sogar zum Dorfheiler. Und der Dorfheiler, der nimmt dann seine Instrumente und pult dann dem Kleinstkind diese Milchexheime heraus. So, das hat natürlich drastische Folgen.
Warum macht
er? Weil er der Meinung ist, dass das ein Mutterwurm sein könnte. Und zwar direkt im Eckzahnbereich. Und und es kann dazu führen, dass das natürlich eine unheimliche Schwellung beim Kind gibt, dass Blutungen einsetzen und letztendlich, dass das Kind auch tatsächlich irgendwo im Hospital landet. Es gibt auch Todesfälle. Wir haben das auch in einer Publikation bei PubMed beschrieben. Ja.
Dann kommen wir gleich zu einem Thema. Sie sind ja da nicht nur als Dokumentarfilmer unterwegs, Sie sind ja tatsächlich als Zahnarzt unterwegs und helfen ja vor Ort tatsächlich.
Ja, also damit fing das ja seinerzeit an, dass ich erstmalig mal sah, dass Leute, also indigene Probleme hatten mit den Zähnen oder auch Schmerzen empfanden oder Fieber hatten. Und dann musste man ja helfen. Und dann habe ich eben beim nächsten Mal dann schon mal mein Instrumentarium mitgenommen, auch erst einfache Sachen, und habe dann Spritze gegeben und die bösartigen, also Zähne entfernt. Und so wurde ich dann von einem Tal, beispielsweise in Neuguinea, zum anderen Tal empfohlen. Die haben mich dann überall mitgenommen und haben mir natürlich dann auch viele andere Patienten vorgestellt, die dann andere Krankheiten hatten. Also für mich war es dann irgendwann mal wichtig, ich musste nochmal eine Weiterbildung machen. Für mich war es wichtig, jedenfalls in Tropenmedizin. Habe also nochmal so einen Tropenkurs gemacht, so ein Zusatzstudium, Diplomstudium. Und das war dann auch von Vorteil, ja.
Gibt es ein indigenes Volk oder eine indigene Gemeinschaft, wo Sie sich am wohlsten fühlen, wo Sie sich so auch zu Hause fühlen?
Ja, das gibt es tatsächlich. Aber ich bin schon etliche Jahre leider nicht mehr dort gewesen. Das handelt sich um die Zoé. Das sind Indianer, die vor wenigen Jahrzehnten erst entdeckt oder in Anführungsstrichen kontaktiert wurden. Und deren Eigenart ist so, sie haben ein Stammeszeichen, sie tragen alle so einen Holzflock in der Unterlippe. Mhm. Und seinerzeit, in den 90er Jahren, zwei Ethnologen und ich von den Völkerkundemuseen Dresden und Leipzig hatten eine Sondererlaubnis, dorthin zu kommen, um dort zu helfen. Also es ging darum, einerseits medizinisch zu helfen, zweitens eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viele Menschen gehören zu dem Volk, wie groß ist das Jagdgebiet. Und außerdem sollte auch eine Sammlung angelegt werden über die materielle Kultur, um diesen Schatz, den diese Leute sozusagen seinerzeit hinterlassen haben, zu bewahren. So, okay. Also, und ich habe nirgendwo so freundliche Menschen erlebt wie dort im Regenwald von Brasilien bei diesen isolierten Indianern. Also mich haben vor allen Dingen immer die Isolados interessiert, diese isolierten Indianer, wenn es dann einen Bedarf gab, dass man dahin konnte. Wenn nicht, dann hätte ich das noch nie gemacht. Ja, also wenn dort tatsächlich jemand medizinische Hilfe brauchte. Ne?
Aber wie kann man sich das vorstellen? Sie kommen da wirklich in ganz entlegene Gebiete und wie reagieren die Menschen auf Sie?
Das ist ja auch, die kannten mich ja danach hier. Ja. Also am Anfang war das so, wir haben uns gegenseitig dann beschnuppert. Mhm. Gegenseitig. Am Anfang war es so, möglichst nicht berühren und so Mund hoch und tragen und so, weil das Problem war, kurz zuvor hatten amerikanische Missionare dort gewirkt und hatten aus Versehen wahrscheinlich Grippe eingeschleppt. Und die sind dann, also etliche Indianer damals, das war Anfang der 92, 30, gestorben an Grippe. 40 mhm. Indianer, ne? Also das war ganz schlimm. Und dann, damals war ich gerade im Büro vom Präsidenten der Indianerschutzbehörde FUNAI in Brasilia. Und der Chef zeigte mir dann Fotos von diesen neu entdeckten Indianern. Sozusagen große Probleme, bla 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 und Korruption und bla bla bla. Jedenfalls, ob wir da helfen könnten. Dann habe ich gesagt, ja, ich probiere, ich versuche zwei Ethnologen zu bekommen. Also eine, die jetzt, also Leute, die unbestechlich sind, ne? Mhm. Kriegten da auch nichts für, mussten alles selbst bezahlen und so. Und dann durften wir mit einer Sondererlaubnis da hinein, mit etlichen Auflagen, mit Impfung und so weiter und so weiter. Gut. Und als wir dann da gelandet sind, das war natürlich, als ob da so zwei Welten aufeinander prallen, klar. Also die waren sehr neugierig auf uns, die Leute, und wir natürlich auf die. Ne? Ja. So, und dann später hatten wir dann auch so eine Art Einwohnermeldekartei gemacht, wer ist mit wem verwandt und das ganze soziale Gefüge irgendwie versucht in irgendeiner Form zu erfassen. Musste ja ein bisschen die Sprache lernen, aber das ist natürlich schwierig gewesen, aber ja. Weil dann auch hinzukam durch die Lippenflock, den die Indianer trugen, ist es schwierig ja, zu sprechen, also das mhm. zu verstehen. Deswegen waren am besten, die besten Informanten waren dann immer noch die Kinder. Ja? Und dann konnten die am besten immer irgendwas auch wiederholen. Dann Aua Henne, heißt das, wie heißt du? Und dann heißt es Roland Hedgi. Und mich nannten sie dann Kirahe, deswegen heißt auch eines meiner Buche Kirahe. Kirahe heißt eigentlich weißer Fremder. Ne? Also ich war ein weißer Fremde. Aber das war, wie gesagt, irgendwann ein sehr herzliches Verhältnis dort mit den Indianern. Ne? Also dann gab es auch keine Todesfälle mehr. Nicht, weil wir da waren, sondern ganz einfach, weil die auch alle geimpft wurden. Ne? Und von der FUNAI, also von Gesundheitsdienst. Und wir hatten also ein bisschen noch Medikamente dazu beigetragen. Ja, und dann bekamen sie auch wieder Kinder und der Stamm war damals waren 143 und dann später waren es dann wieder 180, dann waren es 190 und so hat sich dann wieder regeneriert, ne, dieses Volk. Das war kurz vorm Aussterben eigentlich. Also es war so, kann man sagen, wir haben dazu beigetragen, ein bisschen Überlebenshilfe zu machen. Es gab damals ein Pilotprojekt durch die G7, oder waren es damals G8, ich weiß nicht, G7-Staaten, wo der Hauptinvestor, glaube ich, oder Zahlmeister war Deutschland seinerzeit. Und es sollte dann ein Schutzgebiet geschaffen werden. Ne? Und so dieses Pilotprojekt ist auch durchgeführt worden. Und es ist meiner Meinung oder meines Erachtens auch tatsächlich ein Schutzgebiet geschaffen, dass also fremde Leute nicht in dieses Gebiet rein dürfen danach, nachdem das abgeschlossen war. Also es ging möglichst darum, diese Indianer nicht in irgendeiner Form zu entwickeln, sie dazu zu zwingen, in die westliche Zivilisation zu kommen, weil es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, wo man das versucht hatte und dann, ja, dann landeten diese Menschen dann irgendwo in den Slums. Und so. Mhm, nein, nein, sie sollten ihre kulturelle Eigenständigkeit behalten. Das ist ja gerade das Schöne in dieser Welt, dass wir versuchen, nicht nur die Biodiversität zu erhalten, sondern auch die kulturelle Vielfalt. Das ist wichtig. Ne? Auch wenn die Lippenflock tragen, musste man ein bisschen Abstand nehmen. Also als Arzt und sagen, nee, das dürft ihr nicht. Nee, nee, der Lippenflock gehört einfach dazu. Mhm. Das Problem war bloß, dass sie natürlich dadurch erhöht anfällig waren. Sie hatten dann so ja, wie Daumenlutschkinder hier in unserer Gesellschaft. Ne? Also sie sind Mundatmer. Und wenn Mundatmer ja, atmen, dann geht ja die Filterfunktion der Nase verloren. Und da kann man natürlich sehr schnell Schnupfen, Husten und dergleichen bekommen. Also Infektion des Respirationstraktes. Und das musste dann verhindert werden. Ja, gut. Also sie tragen auch heute noch, wie ich gehört habe, diese Lippenflöcke und wahrscheinlich auch kaum Kleidung. Aber das spielt also heute, ist es lange her, ich weiß nicht, ich war schon ewig nicht mehr da. Das waren meine Lieblingsindianer. Also ja, wir hatten da dicke Freundschaften.
Dieses Wissen, dass Sie da sozusagen wirklich aus diesen Ländern mitbringen. Das bringen Sie ja direkt in die Klassenräume der DPU. Und wie erleben Sie da die Studierenden in Ihren Vorlesungen?
Ja, es ist natürlich für die Studentinnen und Studenten manchmal verblüffend, was ich dort bringe. Aber auch, ich glaube, die sind sehr interessiert. Ne? Also das merke ich ja daran, dass etliche von ihnen auch ihre Diplomarbeiten bei mir schreiben wollen oder auch bei den Humanmedizinern die Bachelorarbeiten. Weil es ist ja letztendlich eine gewisse Erweiterung der Zahnmedizin, die ja im Bereich, sagen wir, der gesamten Medizin, Humanmedizin, nicht so groß ist. Es ist wichtig, ne? Die Zahnmedizin, es gibt viele Dinge, die da wichtig sind. Aber heutzutage immer wieder noch Themen zu finden für solche Doktorarbeiten, Diplomarbeiten, es wird dann immer ein bisschen schwieriger, eingegrenzter. Man hat, muss schon, wiederholt sich. Und jetzt kommt die Völkerkunde dazu. Und da gibt es so interdisziplinäre Bereiche, die hochinteressant sind. Und die versuche ich dann auch den Studenten und Studierenden, wie man heute sagt, beizubringen, dass sie auch darauf vorbereitet sind, dass also einige machen ja ihre Formulaturen beispielsweise in Afrika, in Tansania oder so, ne? Oder oder Kambodscha oder Senegal, gerade letztens eine Kollegin, die da mehrere Wochen gearbeitet hat, hat Befunderhebung gemacht. Das macht mich ganz stolz, sowas, ne? Sagen. Also die dann auch mitarbeiten und sehen, Mensch, das ist dort, da gibt es Bedarf es ist doch etwas anders so als bei uns in der Behandlung. Dort geht es um Schmerzen, ja, also um Schmerzbehandlung und nicht so sehr jetzt darum, Implantat zu setzen. Es geht dann wirklich um Hilfe gegen Schmerzen oder wie kriege ich die Karies weg und so weiter. Ne? Und die Ansprüche, die die Patienten hierzulande haben, ist ja kann man auch verstehen, ne? Dass man sagt, ich möchte schöne weiße Zähne haben, ich möchte gut aussehen, möchte gut ankommen, ja. Aber es gibt Völker, bei denen ist das andersrum. Die möchten keine weißen Zähne haben, sie möchten pechschwarze Zähne haben, ne? Weil das so üblich ist. Dass dann ist derjenige gilt als hübsch. Ne? Und wir würden sagen, Gottes Willen, wir lassen sie uns doch lieber bleachen.
Was ist eigentlich der Hintergrund? Warum macht man das? Haben Sie das auch erforschen können, warum das gemacht wird? Was steckt da wirklich dahinter, dass man sich einen Lippenflock gibt, dass man die Unterlippe aufspreizt oder wie man also so mit diesem Teller da reingibt. Warum machen Sie das?
Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Es ist oftmals heutzutage sinnentleert. Man weiß nicht mehr, warum man das macht, aber man macht es.
Tradition.
Tradition. Es ist ein Schmuckelement, dieser ein Lippenflock oder Lippenscheibe und hat auch nichts mit Versklavung dergleichen zu tun. Um jemand unhübsch zu machen. Nein, die fühlen sich dadurch ja hübsch. Es ist sozusagen orale Schönheit. Also wenn zum Beispiel bei den Surma jemand eine große Scheibe trägt, wenn man sich überlegt, diese Scheibe, also die Dehnung der Lippe erfolgt innerhalb von einem einzigen Jahr, dann gilt die Frau als sehr hübsch, als sexy. Ja? Wir hatten da auch mal eine Studie gemacht in der Universität Greifswald. Ich hatte ja solche Lippenscheiben mitgebracht, dass die Lippe innerhalb von einem einzigen Jahr auf das Zehnfache gedehnt wird. Also wenn Sie jetzt mal annehmen, die Unterlippe, die ist 5 Zentimeter ungefähr lang und dann ist der Umfang dieser Lippenscheibe ungefähr 53 Zentimeter. Das war das Maximum. Also das heißt, um das Zehnfache gedehnt, innerhalb von einem Jahr. Da kann man eine Menge von lernen, weil früher glaubten wir immer von der Anatomie her, dass die elastischen Fasern in der Lippe maximal um das Doppelte dehnbar sind. Aber dass sie das innerhalb von einem Jahr um das Zehnfache dehnbar sind, das ist, glaube ich, noch nicht so beschrieben worden. So, und man kann das insofern nutzen. Also angenommen hat ein Kind, wird gebissen vom Hund, ein Stück von der Lippe wird abgebissen, dann ist es schwierig, wenn man das Stück jetzt nicht mehr hat. Dann könnte man aber theoretisch eine Dehnung machen innerhalb von ein paar Wochen. Es sieht natürlich nicht so schön aus, aber man könnte diesen Defekt durch Dehnung wieder schließen. Ja, also das ist nur so eine Empfehlung. Also deshalb Ethnomedizin, Ethnozahnmedizin. Wir können also eine Menge von indigenen oder traditionell lebenden Völkern lernen.
Was haben Sie da noch gelernt von diesen Völkern?
Was habe ich noch von diesen Leuten gelernt?
Was für Sie so ganz essentiell, so ganz wichtig war?
Nee. Also ich muss sagen, ich beispielsweise, wenn ich die mich daran erinnere, dass sie immer einen engen körperlichen Kontakt zueinander hielten, sich berührten, streichelten und dergleichen und nicht auf Distanz gingen, sehr höflich waren und sehr familienbewusst waren. Ne? Also ihre Kinder nicht geschlagen haben und auch die Frau nicht verprügelt haben oder so, sondern das war so eine unheimlich angenehme, friedliche Atmosphäre, ne, zwischen den Menschen. Und das hat man ja heutzutage nicht. Und die können auch nicht lügen. Das ist ganz kurios. Mhm, ne? Sie können einfach nicht lügen.
Wieso?
Nee, ich weiß nicht, das ist so. Es gibt ja bei einigen Indianern, hat man früher mal gelesen, bei Karl May, die Kriegslist und dann haben sie doch anders was gemacht oder so. Nee, bei denen so eh war das nicht. Dann, wenn er irgendwie was gesagt hatte, dann wussten alle das.
Dann war es so.
Ja, ja. Der ist also allerliebst. Ne?
Sie haben gesagt, Ihre nächste Reise führt Sie nach Brasilien?
Ja.
Wohin geht es da genau? Was haben Sie vor?
Also es ist so, dass im August, Ende August, findet ein Quarup statt und auch noch ein Fest zu Ehren der Frauen. Es ist ein Fruchtbarkeitsfest. Ne? Und bei dem Quarup ist es so, da werden zu Ehren der Verstorbenen des letzten Jahres wird ein Trauerritual findet dort statt, wo verschiedene, also Angehörige von verschiedenen Stämmen, Xingu, das sind manchmal 5, 6 verschiedene Stämme, die da hinkommen, ein großes Fest machen, groß mit Tänzen, mit farbenprächtigen Federschmuck und Körperbemalung. Und anschließend dann mit Ringkämpfen und so weiter. Ich habe da auch mal mitgekämpft, leider immer verloren. Bin nämlich verhauen. Ja, und dann werden den Verstorbenen des letzten Jahres zu Ehren Holzflöcke aus dem Urwald geholt. Die werden beschnitzt und die werden jetzt anstelle des Verstorbenen in die Erde vor dem Männerhaus platziert. Und dann erfolgen verschiedene Rituale. Und ein Ritual ist so, dass dann hunderte Menschen auf einem einen kurzen Moment anfangen zu weinen. Mhm. Also Sie können das auch gerne sich anschauen. Am Samstag ist, wie gesagt, Terra X, dieser Film nochmal zur Wiederholung bei ZDF Neo. Na egal, also wie kann man das? Ja, also die kanalisieren das. Können Sie das? Und so plötzlich, nee, ich könnte das nicht. Also ein Jahr später, nachdem mein Vater gestorben wäre und ich soll jetzt nochmal weinen oder so. Nein, die kanalisieren das und das ist so eine unheimliche Achtung vor den Seelen der Verstorbenen. Also Hut ab, muss ich sagen, wirklich unglaublich. Ja, und anschließend soll ein Fest stattfinden, wo die Frauen die Rolle der Männer übernehmen. Die tragen dann symbolisch den Federschmuck der Männer, führen Tänze aus und es ist so eine Art Ausgleich zwischen Mann und Frau so, ne, in dieser Gesellschaft. Und das sind wiederum andere Indianer, wie gesagt, die leben im Xingu, das ist ein Nebenfluss südlich vom Amazonas. Und das Gebiet ist, da gibt es 15 oder 16 verschiedene Stämme, ist eigentlich gesperrt, aber wir haben Zugang über die Häuptlinge, weil ich da auch öfters schon mit einem Freund von mir war. Und das ist ein guter Freund von mir, Sepp Köpf, der organisiert das und der ist mit den größten Häuptlingen befreundet. Und früher habe ich da, wie gesagt, auch gearbeitet, dann auch Zähne gezogen. Aber jetzt nur für Notfall, weil die haben ihre eigenen Zahnärzte, die ab und zu mal dann einfliegen dort und so.
Lieber Herr Professor, vielen Dank für dieses wahnsinnig faszinierende Gespräch mit diesen vielen Insights, die wir da bekommen haben, in eine für mich sehr unbekannte Welt.
Und ja, gerne.
Und auch wie wichtig es ist, diese Bewusstheit zu schaffen, dass nicht unser Ideal das einzig Richtige ist, sondern dass es eine Berechtigung für viele Ideale gibt und die auch nebeneinander koexistieren können. Vielen Dank, Herr Professor. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich auf Sie beim nächsten DPU-Podcast.